Wie kann ich dir eigentlich nachhaltig nachfolgen? Was erwartest du? Ihr Lieben, ich finde, das wäre eine naheliegende Frage oder ist eine naheliegende Frage. Das, was uns umtreibt, was uns gerade auch geistlich umtreibt, ihm hinzulegen und zu fragen, wie macht man das? Wie geht das? Genau so hat es der Gesetzeslehrer gemacht, von dem uns Lukas im Kapitel 10 berichtet. Lukas 10, 25, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich vermute, die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich genauso geradezu reflexhaft wie ich auf diese Frage antworten, gar nichts musst du tun. Das ist ganz wichtig, das haben wir gelernt und das ist auch zutiefst wahr. Der Mensch wird gerecht ohne die Werke des Gesetzes, allein durch den Glauben. So hat Paulus das in Römer 3, 28 auf den Punkt gebracht. Und das ist quasi unsere evangelische Muttermilch. Das ist die Basis. Damit ist die Grundernährung erstmal gesetzt und geschaffen. Aber den Gesetzeslehrer, den treibt das um. Und ich glaube, tief in uns kennen wir ja auch durchaus die Frage nach dem richtigen Leben. Mit dieser ganzen Gottesdienstreihe stellen wir sie explizit. Wie verhalten wir uns so, dass es unserem Glauben entspricht? Wie geht das? Nachhaltige Nachfolge. Nachfolge, die länger anhält als nur für den Moment, wo wir hier am Sonntag auch im Gottesdienst sitzen und singen. Wir wissen ja auch, neben der Überzeugung, dass wir uns das Heil nicht verdienen können, sondern geschenkt bekommen, dass Nachfolge Bewegung ist, Umkehr, sich prägen lassen, so handeln, wie Jesus das vorgemacht hat und wie er es uns aufträgt. Der Gesetzeslehrer, der bringt hier noch diese größere Dimension von Nachhaltigkeit ins Spiel, die für uns auch existenziell und relevant ist. Das ewige Leben. Da schwingt die Frage mit, wofür wir Gott eines Tages werden Rechenschaft ablegen müssen. Denn ja, das werden wir. Daran lässt die Bibel überhaupt keinen Zweifel. Unser Heil, unsere Gemeinschaft mit Gott, die wird nicht daran hängen. Dafür hat Jesus schon alles getan. Aber als Menschen sind wir mit hineingenommen in die Gestaltung der Welt und darum in die Verantwortung. Das hat Christian letzte Woche ja schon entfaltet und angerissen auch. Der Lesungstext aus Kolosser 3, der hat eben ganz schön, finde ich, den Bogen gespannt, indem wir uns mit dieser Frage und auch mit dem Gespräch mit Jesus über nachhaltige Nachfolge befinden. Mittendrin in der Liebe Gottes. Zusammengehalten von dem Band der Liebe, seiner Liebe, die vor allem anderen ist und an der alles hängt. Und aus der heraus wir handeln. Nicht, weil es Gesetz ist oder wäre, sondern weil seine Liebe uns dazu anstiftet. Gerade in einer Zeit, in der die Nachhaltigkeit oft mit dem Verdacht der Gesetzlichkeit belegt wird, ist es für uns total wichtig, das klar zu haben. Hier geht es überhaupt nicht um ein politisches Programm oder um einen moralischen Gesinnungskampf, sondern es geht um Nachfolge. Darum orientieren wir uns für die Frage, wie wir nachhaltig leben können, auch an Jesus. Logisch, aber gar nicht so selbstverständlich. Weil Nachhaltigkeit ja im Moment in aller Munde ist. Und das ist beileibe kein Thema, in dem Christen bisher durch besonders großes Engagement aufgefallen wären. Was eigentlich überraschend ist, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Weil Nachhaltigkeit nämlich ist, wie der Theologe Michael Kappes das wunderbar definiert, Nachhaltigkeit ist Gerechtigkeit mit generationenübergreifender Langzeitwirkung. Nachhaltigkeit ist Gerechtigkeit mit generationenübergreifender Langzeitwirkung. Das heißt, ich frage bei meinem Handeln eben nicht nur danach, was hier und jetzt passiert, sondern auch danach, was mein Handeln an Folgen hat, die erst die Generation unserer Kinder oder Enkel oder vielleicht auch Urenkel zu spüren bekommen wird. Das ist Gerechtigkeit mit generationenübergreifender Langzeitwirkung. Und mit Gerechtigkeit kennt sich ja nun Jesus von Haus aus sehr gut aus. Also ist zu erwarten, dass er auf unsere Frage eine wirklich praxisrelevante Antwort zu geben hat. Oder vielleicht auch erstmal so reagiert wie bei diesem Gesetzeslehrer. Jesus antwortet ihm nämlich nicht, sondern er lässt ihn selber antworten. Hört mal, wie das Gespräch weitergeht. Jesus entgegnete: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Die Antwort hat der Fragende längst in sich drin. Aber Jesus lässt sich auf ihn ein und lässt sich aber nicht aufs religiöse Glatteis führen, auf das der Schriftgelehrte ihn leiten will. Ich frage mich, ist das bei uns nicht vielleicht manchmal genauso einfach? Die Antwort auf die Frage ist längst da. Wir kennen sie genau oder wir ahnen zumindest irgendwo tief in uns drin, wie sie lautet. Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann wissen wir oft ziemlich genau, was gut und richtig wäre. Ja, nicht immer. Manchmal ist das zu komplex. Und ja, das Leben wird auch immer komplexer, das stimmt, und schwieriger. Aber ziemlich oft ja schon, oder? Wir ahnen, was gerecht in Gottes Sinn wäre, also seinem Willen entsprechend und damit der Gemeinschaft und dem Shalom dienend, mit generationenübergreifender Langzeitwirkung. Und wir ahnen auch, was wir besser mal sein lassen sollten oder was gut wäre, mal zu tun. Genauso wie der Schriftgelehrte das weiß. Und Jesus sagt einfach, ja, genau, tu das und du wirst leben. Liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzer Hingabe, mit aller Kraft und auch mit deinem ganzen Verstand. Benutze ihn einfach. Bei Jesus kommt es ziemlich oft vor, dass er eindeutig und ohne drumherum zu reden sagt, macht es so und so und so. Jesus hat überhaupt gar kein Problem mit klaren Ansagen. Es könnte also eigentlich alles ganz einfach sein. Aber der Schriftgelehrte, der will nicht so bloßgestellt da stehen bleiben. Und dann stellt er schnell noch eine findige Frage. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er: Und wer ist mein Mitmensch? Mit dieser Frage hat der Kerl sich in der Vorbereitung des Gottesdienstes zum ganz besonderen Freund von Gerrit gemacht, die die Frage so unmöglich findet, dass wir ein lustiges Gespräch im Vorfeld darüber hatten. So sehr ich die neue Genfer Übersetzung schätze, führt sie uns hier mit dieser Übersetzung Mitmensch eventuell kurz auf ein falsches Gleis. Deswegen muss ich einen kurzen Exkurs machen, weil das Wort, das da steht, eines ist, über das im Judentum zu Jesu Zeit ganz viel diskutiert wurde. Dieser Nächste, um den es im Liebesgebot geht, wer soll das sein? Das war so eine religiöse Frage, die damals oben auflag. Die war ziemlich vom Zeitgeist geprägt auch, dass der Kerl die stellt. Wer ist dieser Nächste, um den es im Liebesgebot geht? Wo ist die Grenze meiner Liebe? Wo ist der Geltungsbereich dieses Gebotes? Mitmensch lässt das schon direkt durchklingen, dass das jedem Menschen eigentlich gelten müsste, weil jeder mein Mitmensch ist. Aber zu Jesu Zeit wurden da in manchen Gruppierungen die Abgrenzungen sehr eng gezogen. Die Abgrenzung, wer sich um wen zu kümmern hat und wen man auch getrost links liegen lassen konnte oder vielleicht sogar auch sollte, um sich nicht unrein zu machen. Vermutlich hatte dieser Gesetzeslehrer also schon gehört, dass Jesus das mit der Volkszugehörigkeit und anderen selbstverständlichen Linien als Abgrenzungsmerkmal nicht so ganz genau nimmt. Der redet mit Frauen, der heilt Ausländer, ganz zu schweigen von diesen anderen peinlichen Randgruppen, mit denen er sich so abgibt und sogar isst. Also lauert der Fragesteller jetzt auf diese Antwort. Und danach zu fragen ist, daneben, dass er damit Jesus auch eine Falle stellt, auch so ein bisschen wie so ein Tänzchen. Dieser vermutlich gut bekannte Effekt, ich weiß zwar genau, was jetzt richtig wäre, aber ich zögere das nochmal hinaus. Ich frage nochmal nach. Einfach nur, tu das, ist ja jetzt irgendwie auch ein bisschen krass. Mich erinnert das an so Diskussionen, in denen jemand sagt, einfach mal das Auto stehen lassen und die paar Kilometer mit dem Rad fahren. Und der andere wirft ein, aber das bringt doch gar nichts. Wir retten das Klima nicht hier in Deutschland. Solange China seine Emissionen nicht eingrenzt und mein Nachbar immer noch mit dem SUV nach vorne zum Bäcker in die Ecke fährt, kann ich doch auch meine 3 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit fahren. Oder vielleicht kennt ihr auch dieses fantastische Buch von Julie C., ihr neuestes, über Menschen. Da gibt es die Szene, in der die Protagonistin den vorbestraften, gewalttätigen Dorfnazi bewusstlos findet. Und zuerst denkt sie, super, dann kann ich ihn jetzt einfach umbringen oder sterben lassen und die Welt ist um einen Mistkerl, sagen wir mal, erleichtert. Aber dann realisiert sie plötzlich, ach, das ist ein Mensch. Das ist einfach ein Mensch, ein Mitmensch, der jetzt meine Hilfe braucht in diesem Augenblick. Und alles andere ist in dem Moment vergessen und völlig egal. Also, dieser Gesetzeslehrer, der will in die "Wie kann ich meine Zuständigkeit begrenzen?" Diskussion einsteigen mit Jesus. Und Jesus? Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, ich an seiner Stelle hätte gesagt, ach Junge, echt jetzt? Echt jetzt? Dein Ernst? Komm, das kriegst du hin. Tu es einfach, was du längst weißt. Aber er geht mit dem Mann die Schritte, die der braucht. Und er erzählt ihm die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen und der Gesetzeslehrer denkt bestimmt und kümmert sich um ihn. Aber vielleicht denkt der Gesetzeslehrer auch, jetzt wird es heikel, weil wenn der Priester sich jetzt um ihn kümmert, wird er unrein. Es wird also spannend. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich auch ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den 3 hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es genauso. Offensichtlich muss man nicht fromm sein, um sich als Mitmensch richtig zu verhalten. Der Samariter sieht die Not und tut das, was ihm möglich ist. Jetzt ist das mit dem Nächsten für uns heute aber ungleich schwieriger als für den Samariter. An dessen Weg lag genau dieser eine. Und dem hat er sich zugewandt, dem hat er geholfen. In unserer globalisierten Welt ist irgendwie jeder mein Nächster, jeder ist mein Mitmensch. Die Näherin in Kambodscha, die mein T-Shirt genäht hat, die ist mir so nah, die liegt mir ja quasi auf der Haut. Der Bettler vor dem Rewe säumt meinen Weg, jeden Tag, wenn ich an ihm vorbeigehe. Die Kinder, die die Bestandteile meines Handys in afrikanischen Minen fördern, die sind zwar räumlich und gedanklich unendlich weit weg, aber sie berühren mein Leben tagtäglich. Wer ist meine Nächste? Wer ist mein Nächster? Man könnte vor lauter Vergeblichkeit direkt wieder aufhören oder diese Frage stellen nach der Begrenzung meines Einflussbereichs. Aber stattdessen schauen wir nochmal in den Text. Jesus dreht den Blick nämlich um. Von der "Wie kann ich meine Zuständigkeit begrenzen?" Diskussion auf die Frage "Wem bin ich der Nächste?" Wer hat dem, der unter die Räuber gefallen ist, als Nächster, als Mitmensch gehandelt? Und die Antwort, der, der Erbarmen mit ihm hatte. Das steht genau in der Mitte des Gleichnisses, dass er ihn sieht und Mitleid hat, Erbarmen hat, dass sein Innerstes bewegt wird von diesem unter die Räuber gefallenen. Das mitleidige Sehen bewirkt das Hingehen. Im Kontrast, im scharfen Kontrast zu diesem Bogen um den Verletzten machen, das der Priester und der Levit tun. Und da ist sie wieder, die Barmherzigkeit aus unserer Jahreslosung. Die ist das, die den Reisenden bewegt und die Jesus uns hier wieder ganz klar als Leitmotiv für unser Leben, unser Handeln vorstellt. Als Antwort auf unsere Frage nach der Nachhaltigkeit gibt sie uns eine deutliche Richtung vor. Darauf kannst du innerlich lauschen. Wo erfasst dich Mitleid? Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und es ist ja wahr, dass du und ich, dass wir nicht alles von hier aus lindern können. Aber da, wo es dir nahe kommt, sei es der Bettler auf der Straße oder die Bananenbauern in Peru, da gilt es, sich auch bewegen zu lassen. Und nicht durch Diskussionen über Zuständigkeiten oder Vergeblichkeit abzulenken. Ja, du kannst nicht alles tun, aber deswegen gar nichts tun, kommt nicht in Frage. Da, wo es dich berührt und wo es dir möglich ist, einfach machen. Keine Ausflüchte suchen. Und wenn es nur für dieses eine Mal ist. Ich möchte aus dieser Antwort Jesu auf meine Frage vom Anfang, wie kann ich dir eigentlich nachhaltig nachfolgen? Was erwartest du mitnehmen? Ich will nicht oder wenigstens so wenig wie möglich auf Kosten anderer leben. Der Samariter hier, der geht sogar noch weiter. Der lässt den Verwundeten ganz ausdrücklich auf seine Kosten leben. Das hält Jesus uns als Vorbild hin. Vielleicht könnten wir auch so sagen, aus der Nachfolge heraus gibt es keinen Grund, nur auf unser eigenes Wohlergehen zu schauen, sondern wir sind ausdrücklich dazu aufgerufen, uns den Nächsten auch etwas kosten zu lassen. Geh und mach es ebenso. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und dieses Gespräch Jesu mit dem Schriftgelehrten drumherum, die lässt in uns eigentlich nur eine Frage offen. Wer, wenn nicht ich? Wir haben uns vorgenommen, in dieser Predigtreihe immer auch einen praktischen Teil zum Schluss der Predigt zu haben, eine Art Challenge für die nächste Woche. Meine Challenge an dich und auch an mich selbst heute lautet: Achte diese Woche beim Einkaufen nochmal ganz bewusst darauf, mit deinem Einkauf möglichst wenig auf Kosten anderer zu leben. Das wird vermutlich bedeuten, nicht das billigste Produkt kaufen zu können, weil es nur selten möglich ist, dass die billigsten Produkte ohne schlechte Arbeitsbedingungen oder Anbaubedingungen oder Tierhaltung herzustellen sind. Ich weiß, dass das an manchen Stellen ziemlich unüberschaubar ist. Aber da, wo es ersichtlich erscheint und du es dir leisten kannst, mach es. Tu dasselbe. Und falls du das sowieso schon längst tust und das schon längst deine Gewohnheit ist, vielleicht magst du es in der nächsten Woche nochmal bewusster als Ausdruck deiner Nachfolge machen. Genau hier entscheidet sich nämlich auch, ob wir das Ganze gesetzlich angehen oder ob es eine logische Konsequenz unseres des Evangeliums ist, unserer Nachfolge. Es kommt auf deine Haltung an. Wenn du fair einkaufst, so fair wie es dir möglich ist, dann kannst du das entweder tun, weil du denkst, das muss man jetzt so machen. Oder weil du realisierst, wie privilegiert wir hier leben und du das einfach nicht für dich behalten kannst, aus Dankbarkeit. Wenn du aus Barmherzigkeit bereit bist, mehr zu geben, als nötig wäre, um dein eigenes Bedürfnis zu stillen. Wenn es Dankbarkeit ist, die dich treibt. Und der Heilige Geist, der Gerechtigkeit sucht. Es ist total klar, ihr braucht mich nicht, um euch zu sagen, wie man fair einkauft oder so. Das geht ganz hervorragend auch aus ethischer Überzeugung und ohne jeglichen Gottesbezug. Das kann jeder Gutmensch mindestens genauso gut. Aber genauso ist es ja auch mit dem Gebot der Nächstenliebe. Dieses Gebot, dem bedürftigen Mitmenschen zu helfen, das macht Jesus in dem Gleichnis ziemlich deutlich. Dafür muss man beileibe nicht religiös sein. Ein Samariter, ein Nicht-Jude handelt beispielhaft. Wir müssen nichts dafür tun, dass wir gerecht sind vor Gott. Dafür hat er schon alles durch Jesus Christus für uns getan. An uns ist es nur noch, demgemäß zu leben. Weil wir vor Gott gerecht sind, auch gerecht zu handeln. Und darum ist unsere Nachfolge nicht zu trennen von einem entsprechenden Lebensstil. Es gehört zu unserem Glauben dazu, uns für Gerechtigkeit einzusetzen, wo immer es uns möglich ist. Gott helfe uns dazu. Amen.